Seelenfutter, der Podcast.
Heute habe ich eine Verabredung in Rinteln an der Weser. Ich treffe mich mit einem Mann, den ich sehr schätze. Er war zuletzt Propst in Uelzen und davor Superintendent im Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg. Heute darf ich zu Gast sein bei Hans-Wilhelm Hube in Rinteln. Ich freue mich ganz doll, Herr Hube, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Darf ich die stellen?
Ja.
Im Moment, da mutet uns die Welt ja einiges zu. Es brodelt gewaltig. Wer in der Nacht gut schlafen möchte, der ist gut beraten, am späten Abend nicht mehr bei den Tagesthemen reinzuschauen. Lieber Herr Hube, wenn jemand zu Ihnen käme, der sagt, mir macht das richtig Angst, was sich da gerade auf unserem Globus entwickelt. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft der Welt. Was gibt in so einer Situation Halt, wenn viele Sicherheiten wegbrechen? Was würden Sie einem solchen Menschen sagen, mit Ihrer reichen Lebenserfahrung und Ihrer Glaubenserfahrung?
Was uns im Augenblick am meisten drückt und Angst macht, ist ja diese Pandemie. Und ich selber halte mich da gern an ein Bibelwort aus dem 2. Timotheusbrief. Da heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und solange Gott mir Kraft, Liebe und Besonnenheit gibt, denke ich, werde ich als einer, der besonders gefährdet ist, mit 85 Jahren da schon durchkommen. Daran halte ich mich. Und das würde ich versuchen, auch im Gespräch anderen gegenüber deutlich zu machen.
Nun gibt es ja so besondere Situationen, die richtig wehtun. Wer zum Beispiel jemand im Pflegeheim hat und darf dann nur noch einmal in der Woche eine halbe Stunde einen Besuch abstatten. Oder jemand ist im Krankenhaus in einer Zeit, in der er viel Zuwendung gebrauchen könnte. Und das ist alles nicht möglich. Wie gehen wir damit um?
Ich selber habe den Eindruck, dass die Kirche zu Beginn dieser Pandemie einen Fehler gemacht hat. Wir haben im voreilenden Gehorsam unsere Kirchen geschlossen und sind auch nicht in die Altersheime und Krankenhäuser gegangen. Ich habe den Eindruck, wir haben aus dieser ersten Phase gelernt. Und im Augenblick sind ja alle bemüht, dass sowas uns nicht wieder passiert. Und soweit ich den Eindruck habe, dürfen Pastoren in Altersheime und in Krankenhäuser. Und das lässt mich hoffen, dass wir etwas klüger geworden sind als zu Beginn.
Eine liebe Freundin hatte mir eine Predigt geschickt, die sie zum Reformationstag gehalten hat. Und da wies sie auch auf einen Brief hin, den Luther damals geschrieben hatte, 1527, als in Wittenberg die Pest war. Und da ging es dann auch um dieses Thema, das junge Kollegen gefragt haben, als das Ganze sich dann so ein bisschen zuspitzte, sollen wir bleiben oder sollen wir uns eher in Sicherheit bringen? Und Luther war der Meinung, wir müssen bei den Menschen bleiben.
Hat er wie an vielen anderen Stellen mal wieder recht.
Das hat er gut gesagt.
Ja.
Und es gibt ja wahrscheinlich vielfältige Formen, wie wir heute mit Besonnenheit, aber nah bei den Menschen sein können. Ja, die zweite Frage, die mich ganz doll bewegt, ist die, wir machen im Laufe unseres Lebens ja viele Erfahrungen, schöne Erfahrungen, nicht so schöne Erfahrungen. Wir werden geprägt durch ganz viele Menschen, durch die Eltern, Großeltern, Freunde, vielleicht auch Pastoren und Lehrer. Und das alles macht ja was mit uns. Und ich frage mich zum Beispiel, was hat Sie denn bewogen, Theologie zu studieren und Pastor zu werden? Ich sage das mal an einer persönlichen Geschichte vorweg. Ich bin ja damals Christ geworden durch einen jungen Mann. Wir haben zusammen gearbeitet, ich war 17 Jahre alt und in der Mittagspause, als wir unser Brot gegessen haben und wir wussten uns nicht viel zu erzählen, da fragte er mich, wie hältst du das eigentlich mit Gott? Ich wusste damit überhaupt nicht umzugehen und konnte mit der Frage absolut nichts anfangen. Aber danach hat bei mir irgendwas Klick gemacht. Und das hat mich bis heute nicht wieder losgelassen. Und ich habe bis heute das Gefühl, ich lebe in der Nähe Gottes mit seiner Gnade, mit seiner Kraft. Und das hat mein Leben bestimmt. Und dann habe ich den auch noch gleich geheiratet.
Ja.
Oder der mich. Das war so mein Erlebnis.
Also mir ist das so ergangen, ich bin in einem Handwerkerhaus groß geworden. Da ging man nicht zur Kirche und es wurde auch nicht gebetet. Aber wie das nach dem Krieg so war, das Haus wurde zweimal von Grund auf umgebaut. Und in diesen Monaten lebte ich bei meiner Tante. Und wir sagen mal abgekürzt, bei dieser meiner Tante habe ich gelernt, zu beten. Das finde ich eine wichtige Voraussetzung. Zum anderen waren da zwei Personen, die mich sehr geprägt haben. Das eine war der damalige Souverlent Friedel Spekendieck und das andere war sein Vikar, Georg Fuhrmann. Dieser Vikar hatte Jura studiert vor dem Kriege, ist dann während des Krieges im Generalstab gewesen und hat aufgrund der Erfahrung in diesem Krieg sich entschlossen, Theologie zu studieren. Das hat mich sehr beeindruckt. Und diese beiden sind gleichsam die Personen, die mich motiviert haben, gehe hin und tue desgleichen. So bin ich zum Theologiestudium gekommen. Es kam noch hinzu die christliche Pfadfinderschaft, in der ich groß geworden bin und wenn ich so an die 5 Studienorte denke, an denen ich gewesen bin, ich bin in keiner studentischen Verbindung gewesen, wohl aber immer in den Verbänden der christlichen Pfadfinderschaft, die es eben an den Universitäten auch gab. Und wir haben im letzten Jahr unser 70-jähriges Bestehen dieser christlichen Pfadfinderschaft gefeiert. Also das war schon ein prägender Einfluss.
Was haben die Eltern dazu gesagt, dass sie Theologie studiert haben?
Mein Vater ist in meinem ersten Semester gestorben, mit 50 Jahren. Mit dem habe ich dann nie drüber geredet. Das war damals eben eine andere Zeit. Mit 18 Jahren redete man nicht so, wie man heute mit Eltern redet oder so. Und bei meiner Mutter, die war eben Geschäftsfrau durch und durch. Und als das Geschäft zu Ende war, da ist auch wieder zur Kirche gegangen. Also da waren schon ganz solide Grundlagen, die bloß dann jahrzehntelang nicht wahrgenommen werden konnten.
Ja, ich habe Sie ja immer als Mann des Dialogs erlebt. Sie waren immer ganz nah dran an den Menschen, an den Themen der Zeit. In Rinteln zum Beispiel, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, da haben Sie die Rintelner Abendgespräche ins Leben gerufen und haben Theologen eingeladen zu wichtigen Themen und haben aber auch Fachleute aus anderen Bereichen eingeladen. Und sie haben das immer gut verstanden, die Themen der Welt mit der Nähe Gottes in Verbindung zu bringen.
Also diese Rindeler Abendgespräche, daran war mir insofern sehr gelegen, als ich den Eindruck hatte, entweder ist die Kirche ökumenisch oder sie ist nicht mehr Kirche, sage ich mal zugespitzt. Und deshalb lag mir an dem Gespräch mit den Vertretern anderer Kirchen, aber auch damals schon mit dem Islam und dem Judentum, wenn wir da mal eins vor dem Throne Gottes erscheinen, werden die da auch alle sein.
Dann gefällt Ihnen ja sicherlich auch die neue Enzyklika von Franziskus, Fratelli Tutti.
dem fällt überhaupt eine Menge ein und mitunter fällt ja von dem, was er bewirkt, auch etwas in den Schoß der evangelischen Kirche.
Also der ökumenische Gedanke stand vor allem im
Vordergrund. Der stand im Mittelpunkt, ja, mhm. Ja,
ja. Und in Uelzen, wo in Sie Uelzen, ja Propst waren.
Ja, das ist ein schöner Titel, ja. Könnte ich eine Menge zu erzählen. In Uelzen habe ich das mit den Bürgern und Bürgerinnen auf der Kanzel eingeführt. Wir hatten in Uelzen neben der großen Marienkirche eine Reihe von kleinen Kapellen, da passten so 100, 120 Leute rein und die wurden eigentlich nur bei Stadtbesichtigungen in Augenschein genommen. Und da habe ich gedacht, das möchte ich wohl mit Inhalt füllen und habe das erfunden mit den Bürgern und Bürgerinnen auf der Kanzel. Und das Dolle war, die brachten jeweils ihre Gemeinde mit. Ich denke an eine Frau, die war damals zuständig für die Flüchtlingsarbeit. Und dann saßen da mehr als 100 Russlanddeutsche, alle mit ihrem Kopftuch. Ich werde das Bild nicht vergessen. Das war eben ihre Gemeinde, die da hat die mitgebracht. Oder wenn ich an eine führende Landfrau denke, dann brachte die eben ihre Landfrauen mit. Ja. Und so saß da jeweils eine ganz andere Gemeinde. Und ich finde das schon wichtig, dass das Alleinstellungsmerkmal der Kirche, nämlich unsere Gottesdienste, so wahrgenommen werden, dass sie ein buntes Bild darstellen und auf die Weise dann auch eine Menge erreichen.
Mhm. Sehr schön. Als junger Mann waren Sie im Kloster Loccum, im Predigerseminar, nehme ich an.
Ja.
Und zwischen den Jahren, so um 1962 muss das gewesen sein, da waren Sie alleine für das Abendgebet, für die Hora zuständig. Da waren die meisten Studenten nach Hause gefahren. Da war keiner, aber Sie waren für das Gebet verantwortlich. Und dann haben Sie so schön erzählt, Sie haben da das Gebet gesprochen, Sie haben die Lesung gehalten und Sie haben die Stille genossen.
So ist es.
Und das hat Sie so richtig nach vorne gebracht, auch in Ihrer Frömmigkeit.
Also wenn meine Frömmigkeit jemals in Ordnung gewesen ist, dann während der Zeit, während dieser 2 Jahre, die ich im Kloster Loccum war. Und das hängt unmittelbar zusammen mit dieser Hora. Die wird an jedem Abend um 18 Uhr gehalten. Und ich habe von einer Fülle von Kirchenvorständen, die da zum Beispiel zu Besuch kamen oder so, gehört. Und das Schönste, was wir erlebt haben, war die Hora. Und da insbesondere die 3-4 Minuten der Stille nach der Lesung, nach der biblischen Lesung. Und wenn dann die Glocken einsetzten, das hat einen angefasst. Das ist alles sehr schlicht und einfach, aber prägend.
Das ist sicherlich heute auch ein ganz großes Bedürfnis, dass man Zeiten der Stille hat. Wir sind so voll von Informationen, Bildern, Eindrücken, Begegnungen, dass, glaube ich, manchmal die Seele erstmal nachkommen muss oder der Kopf mal wieder leer werden muss, damit wir so ein bisschen zur Ruhe kommen. Vor dem Gottesdienst sind Sie immer sehr konzentriert, sind auch immer sehr früh da. Und wenn ich dann mal so zu Ihnen rüberschaue, dann denke ich, jetzt holt er sich die Kraft für das, wofür er gleich verantwortlich ist. Ist das Empfangen vorm Predigen das Wichtigste?
Also wenn ich da im Eingangsbereich der Kirche stehe und jeden Einzelnen begrüße, und jetzt denke ich an die Zeit vor Corona, dann liegt mir schon an diesem Händedruck und an dem Willkommensgruß jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, die da kommen. Die geistige Kraft, die hole ich mir an anderer Stelle, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Als ich hier in Rinteln verabschiedet wurde, habe ich vom Dach der Kirche eine dieser Solinger Platten geschenkt bekommen. Und darauf hat man eingraviert das Eingangsportal von St. Nikolai. Und darüber steht ebenfalls eingraviert, dienet dem Herrn mit Freuden. Das hängt hier draußen auf dem Balkon. Da rauche ich ja täglich meine 6 Zigarren und gucke mir das an mit dienet dem Herrn mit Freuden. Und jetzt sage ich nochmal so, am Sonntagmorgen, 10 Uhr ist der Gottesdienst, um 7:30 sitze ich da draußen auf dem Balkon, habe mein Manuskript vor mir und meinen Kuli und umrahme nochmal jene Stichworte, an denen mir besonders liegt. Und das ist, glaube ich, wenn ich dann zwischendurch auf diese Solinger Platte gucke, dienet dem Herrn mit Freuden, das ist der Augenblick, wo ich versuche, mich dem Geist Gottes zu öffnen.
Schön. Was ich so großartig finde, Ihre Predigten sind immer ganz klar strukturiert. Wie das so ein richtiger Lutheraner macht. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Letzte Predigt, an die ich mich erinnere, das ist die Geschichte mit der Lydia. Punkt 1, die offene Tür ist wichtig. Punkt 2, das offene Herz. Und Punkt 3, das offene Haus.
Ah ja.
Ganz klar gegliedert, das vergisst man dann auch nicht wieder.
Ja, gut.
Und Sie haben mal den schönen Satz gesagt, den ich immer mit Ihnen verbinden werde. Es geht um eine heilige Natürlichkeit und um eine natürliche Heiligkeit. Und bei Ihnen ist das so schön miteinander verwoben. Diese Klarheit im Wort, in der Predigt auch, und diese Zugewandtheit zu den Menschen.
Herzlichen Dank, dass Sie das so freundlich kommentieren. Ja, an diesen Satz haben Sie mich wieder erinnert. Ich hatte den schon irgendwie vergessen. Wie auch immer, an dem Predigen liegt mir sehr. Ich habe seit Beginn meines Ruhestandes einen Computer, vorher hatte ich keinen, aber da sind immerhin inzwischen 380 Predigten versammelt. Und weil ich sehr viel in der Kreisvolkshochschule gearbeitet habe, sind da auch noch 140 Vorträge drin. Also, wenn es darum geht, dem Herrn auch im Ruhestand zu dienen, dann sind das, glaube ich, so kleine Belege dafür, dass ich mich darum bemühe.
Dann ist dieser Spruch über dem Portal der Nikolaikirche für Sie ja wie geschaffen. Dienet dem Herrn mit Freuden. Das ist ja Ihres beim Predigen.
Und das habe ich auch schon ganz bewusst so während der 17 Jahre, die ich hier in Rinteln tätig war, empfunden, wenn man da reingeht, dienet dem Herrn mit Freuden, das hat was.
Das hat was.
Ja.
Und Ihre persönliche Frömmigkeit oder Ihr persönliches geistliches Leben, wie sieht das denn aus?
Also zunächst mal stelle ich mir vor, wie das gewesen ist, als Gott seinen Sohn Jesus von Nazareth in diese Welt geschickt hat. Da hat er uns ja einen Menschen voller Vertrauen vor Augen gehalten. Und Gott hat ihm die Treue gehalten. Und diese beiden Säulen, die Treue Gottes zu dem Sohn und das Vertrauen des Sohnes zu Gott dem Vater, das sind die beiden Säulen, die ihn gehalten haben. Und das sind die beiden Säulen, die auch unser Leben halten und prägen. Und hier und dann, wenn wir begreifen, Donner, ja, das stimmt, dann erleben wir das, was die Bibel Erlösung nennt. So einfach ist das.
So einfach.
So einfach ist das.
Ja, wie erleben Sie das mit dem Älterwerden? Wie gehen Sie damit um, dass das Leben endlich ist?
Also mit dem Alt- und Älterwerden, ich bin dem lieben Gott sehr dankbar. 85 Jahre, das hat er ganz gut hingekriegt. Und diese Dankbarkeit, die bringe ich auch hier und dann bewusst zum Ausdruck. Im Übrigen, das könnte ich jetzt sehr konkret schildern, jede zahlt ihren Tribut ans Alter auf seine Weise. Und ich bin dankbar, dass es vernünftige Ärzte gibt, die einen da in einer guten Weise begleiten, sodass das dass ich immer noch aufrecht gehen kann. Worauf das Ganze hinausläuft, das ist das ewige Leben. Ganz einfach. Und das ewige Leben, das stelle ich mir vor, wie wir das als Kinder Heiligabend erlebt haben, zu Hause. Also Handwerkerhaus. Und natürlich freute man sich die ganze Zeit vorher, im einen Jahr auf die Eisenbahn, im anderen Jahr auf ein Fahrrad. Nicht alles auf einmal. So wie man im Hinblick auf die Ewigkeit sich ja auch auf dieses und jenes freut. Die möchte ich unbedingt wiedersehen, den auf keinen Fall. Warten wir es mal ab. Und dann ging das Heiligabend so voran. Mein Vater ging in die Weihnachtsstube, zündete die Kerzen am Weihnachtsbaum an, setzte sich ans Klavier und intonierte am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Und dann kamen meine Mutter und wir vier Kinder rein und sangen am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Das war so schön. Der Glanz dieses Baumes und unser Singen, dass ich für einen Augenblick das mit dem Fahrrad oder auch mit der Eisenbahn im anderen Jahr vergessen habe. Das stand da, aber das war nicht so wichtig. Und so stelle ich mir Ewigkeit vor. Der Glanz Gottes, dieser Weihnachtsbaum als Symbol, wird so überwältigend sein. Und dann kann ich mir vielleicht noch gerade die Musik vorstellen, um überhaupt etwas zu beschreiben, wie schön das da ist. Und noch einmal, dieser Glanz Gottes wird so überwältigend sein, dass alles andere darüber unwichtig wird. So stelle ich mir ewiges Leben vor.
Und das strahlt schon jetzt in Ihre Tage, in Ihre Jahre.
Naja, ich mache das mal deutlich. Meine jüngste Schwester ist mit 24 Jahren an Krebs gestorben. Und das wurde ihr in Bremen, nicht ihr, sondern mir, in einem großen Krankenhaus mitgeteilt. Und dann wurde sie in unseren Heimatort Brummerförde verlegt. Das kleine Kreiskrankenhaus. Und das war da möglich, dass meine Tante, die ich schon erwähnt habe, und ihre Tochter, die übernahmen die Pflege meiner Schwester. Und ich habe damals ganz deutlich den Eindruck gehabt, die Erfahrung gemacht, durch die ihr zugewandte Liebe ist ihr Leben nochmal verlängert worden. Und jetzt kann ich auch sagen, ewiges Leben, das ist die bleibende, zugewandte Liebe Gottes. Das reicht.
Das ist schön. Das muss man manchmal hören, wenn man so feststeckt in dem, was ist und was man als so schwer empfindet. Und wenn man ins Grübeln kommt, dann tun diese Gedanken richtig gut. Das ist schön. Sie haben von dem Theologen Heinz Zahnt erzählt, dass man eigentlich nur zwei Geschichten in der Bibel braucht.
Die eine Geschichte ist die vom verlorenen Sohn und die andere ist die vom barmherzigen Samariter. Die vom verlorenen Sohn, da finde ich den Satz besonders wichtig, wo der Vater, der Patriarch, dem Sohn entgegenläuft. Im richtigen Augenblick leben wir davon, dass Gott uns entgegenkommt, uns in die Arme schließt und dann können wir, ohne uns weh zu tun, auch unsere Schuld bekennen. Und die andere Geschichte ist die vom barmherzigen Samariter, wobei ich die Überschrift gar nicht gut finde. Man sollte vielleicht eher sagen, die Geschichte von dem Mann aus Samaria. Denn die Juden und die in Samaria, die waren sich spinnefeind. Jesus würde, wenn er das heute zu erzählen hätte, von irgendeinem Moslem als Beispiel aus dem Iran oder so nehmen, um mal diese Verfremdung sich deutlich zu machen, wen er da als Vorbild hinstellt. Ja, und in dieser Geschichte wird ja deutlich, der Mann aus Samaria, der sieht mit den Augen der Liebe, was da zu tun ist. Und der Rest ist eine Sache der Vernunft. Er lindert die Schmerzen, verbindet die Wunden, setzt ihn auf sein Reittier, bringt ihn in die nächste Herberge, lässt ein bisschen Geld da und sagt nicht so ungefähr, ich komme nochmal wieder und stehe für den Rest an Schulden zur Verfügung. Ein nüchterner Kaufmann, der, sag ich mal, nicht nach oben schielt und sagt, lieber Gott, find's mich nicht ganz doll, wie ich das hier mache, sondern mit den Augen der Liebe erkennt er etwas, Und der Rest ist eine Sache der Vernunft.
Ja.
Man hält unserer Kirche heute ja häufig vor, ihr wisst auch nicht mehr, wo es längs geht. Doch, Liebe und Vernunft. Das versteht jeder Hausmann und jede Politikerin. Und das sollten wir hier und dann auch deutlich zum Ausdruck bringen. Insofern reichen mir diese beiden Geschichten.
Und dann machen wir uns ja manchmal Gedanken über die Zukunft der Kirche. Und dazu haben Sie bestimmt auch noch einen goldenen Satz.
Um die Zukunft unserer Kirche mache ich mir insofern überhaupt keine Sorgen. Ich muss zunächst mal vordergründig sagen, weil ich im Ruhestand bin. Ich bin an 5 Stellen tätig gewesen und eigentlich überall ganz glücklich. Die glücklichste Phase ist der Ruhestand. Wissen Sie warum? Keine Verantwortung mehr haben.
Ja.
Das ist ungewöhnlich befreiend, sage ich mal so ganz subjektiv. Im Übrigen mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft der Kirche, weil Gott der Herr dieser Kirche ist. Das müssen wir uns mal deutlich machen. Luther hat ziemlich am Ende seines Lebens gesagt, wir sind es doch nicht, die diese Kirche erhalten. Die vor uns waren, sind es auch nicht gewesen. Die nach uns kommen, werden es auch nicht sein. Sondern der ist es, war es und wird es bleiben, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Von daher nehme ich die Gelassenheit, was die Zukunft der Kirche anbelangt.
Das tut so richtig gut. Wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke für diese wertvollen Sätze und Impulse.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kuhlmann, dass Sie zwischendurch immer so wohlwollend gelächelt haben.
Herzlichen Dank und seien Sie gut behütet.
Und bleiben Sie gesund.
Danke.